Das letzte Mal haben wir miteinander über die Versuchung Jesu gesprochen. Das heißt, wir kommen von der Bar Mitzwa Jesu, wo er Gott dargestellt wurde. Dann haben wir uns die Taufe angeschaut. Und das letzte Mal haben wir über die Versuchung Jesu in der Wüste gesprochen. Und das wollen wir heute nochmal machen in einem zweiten Teil, denn wir sind ja nicht ganz fertig geworden. Ich lese noch einmal einleitend die Verse aus Lukas 4, 1 bis 3, damit wir wieder so ein bisschen reinkommen in die Materie. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Wir haben uns letzte Mal zwei Dinge angeschaut und darüber nachgedacht. Nämlich das erste ist, dass Wüste Teil von Gottes Plan für unser Leben ist. Es ist Teil von Gottes Plan für unser Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dann wird er uns auch manchmal in die Wüste führen, so wie er von seinem Vater, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt wurde. Wir glauben an Gott als einen liebenden Vater. Wir glauben an Gott als einen Vater, der uns versorgen möchte, der sich verantwortlich fühlt für uns. Das ist unser Evangelium, das predigen wir und das ist wunderschön. Aber wir verstehen auch, dass jeder liebende Vater auch einen Erziehungsauftrag hat. Und zwar zum Wohl seines Kindes. Erziehung ist ja nicht dazu da, den Vater in seinen Minderwertigkeitskomplexen zu bestätigen, so hier müssen alle tun, was ich sage oder so. Sondern Erziehung geht es ja immer darum, Kinder lebensfähig zu machen. Das Beste aus ihnen zu machen, das Beste aus sich rauszuholen. Und das ist genau Gottes Plan mit uns. Er möchte, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Er möchte, dass wir immer stärker werden, aber gleichzeitig nicht immer härter, sondern immer sanfter, immer barmherziger, immer liebevoller. All die Dinge, die er uns anzubieten hat. Gott glaubt an dich. Er traut dir was zu. Er fordert dich heraus und er führt uns ganz bewusst in die Wüste. Immer wieder mal in unserem Leben. Das ist das eine, was wir uns angeschaut haben. Und das zweite war, die erste Versuchung, sprich, dass aus diesen Steinen Brot wird, da geht es darum, den Glauben zu zersetzen. Wenn du doch Gottes Sohn bist, wir müssen ja verstehen, Jesus kam, das heißt ja in unserem Text, voll Heiligen Geistes. Und er war gerade getauft worden. Und der Vater hatte vom Himmel gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Also Jesus war, sagen wir mal, in so einem richtigen geistlichen High. Richtig gut drauf. Und jetzt ist er da, 40 Tage in dieser Wüste, hat nichts gegessen. Nach 40 Tagen, so weiß man, wenn man 40 Tage gefastet hat, kehrt der Hunger zurück. Und jetzt ist es wichtig zu essen. Jetzt bist du wirklich am Tiefpunkt. Jetzt bist du hungrig, jetzt bist du geschwächt. Und dann kommt der Teufel und sagt halt, wenn du doch Gottes Sohn bist, wieso hast du nicht mal Autorität, aus diesen Steinen Brot zu machen? Wieso versorgt dein Vater dich dann nicht? Was machst du dann hier? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du krank? Warum bist du arbeitslos? Warum ist deine Firma pleite gegangen? Warum bist du gescheitert in manchen Dingen im Leben? Das ist so die Stimme des Teufels, um uns niederzumachen und unsere Gotteskindschaft in Frage zu stellen, den Glauben zu zersetzen. Und die Antwort war, Jesus sagte, mit anderen Worten, ich lebe von und halte fest an Gottes Wort, egal in welcher Situation. Ich lebe von und halte fest an Gottes Wort, egal in welcher Situation. Jedes Wort, was aus dem Munde Gottes geht, wie eine Übersetzung sagt, das ist, wovon ich lebe. Und das ist mir noch viel wichtiger, als jetzt Brot zu haben bei all diesem Hunger. Ich warte auf die Versorgung Gottes. Ich werde mein Glauben nicht zersetzen lassen. Dann setzt der Teufel neu an mit einer zweiten Versuchung. Und da geht es jetzt weiter. Und die nenne ich mal den Glauben zu ersetzen. Das baut so aufeinander auf. Den Glauben zersetzen, den Glauben ersetzen. Schau mal hier die Verse 5 bis 8. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Das hat System und das baut so ein bisschen aufeinander auf. Den Glauben zu zersetzen, das heißt den Glauben schwach zu machen, dein Vertrauen zu zerstören an die Liebe Gottes in der Wüstenzeit und dir dann etwas anderes anzubieten, den Glauben quasi zu ersetzen. Und wir haben ja gesagt, dass diese Wüstenzeit Jesu auch so eine Parallelerfahrung war zu der Wüstenzeit des Volkes Israel im Alten Testament. All diese Bibelstellen, mit denen Jesus antworten, kommen ja aus dieser Zeit zusammengefasst im 5. Mose. Das ist also die typische zweite Versuchung auch Israels in der Wüste, waren ja immer wieder andere Götter. Sich zu orientieren, welche anderen Götter gibt es denn? Wenn unser Glaube einmal zersetzt ist, dann versucht der Teufel, ihn dann zu ersetzen. Der Teufel sagt, und das ist die Versuchung, erspar dir doch das Kreuz. Erspar dir doch diesen ganzen Gehorsamskram, jetzt zu warten auf den Vater und in seiner Hand und gucken, wann er kommt und irgendwann dann reich zu bekommen. Aber der Preis ist auch so ungeheuerlich, dass die Schmerzen, das Kreuz und all das, erspar dir das Kreuz. Und was der Teufel natürlich auch sagt, erspar mir die Niederlage. Ich gebe dir ein Reich. Du willst herrschen über diese Erde, das ist deine Berufung, prima, kannst du auch von mir haben. Scheint ja mit deinem Vater nicht so gut zu klappen. Guck mal, wie hungrig du bist, wie du hier allein gelassen wirst in der Wüste. Ich gebe dir dieses Reich. Du brauchst mich nur anbeten. Du musst nur dein Glauben in meine Richtung lenken und dein Vertrauen auf mich setzen und ich gebe dir dieses Reich. Jetzt denkt man natürlich, wow, den Teufel anbeten, das ist ja Satanismus, ja, das ist es auch, so in dieser puren Form. Ich meine, wer will schon den Teufel anbeten? Da gibt es so ein paar seltsame Menschen, die sowas vielleicht tun, aber die allermeisten Menschen, auch wenn sie nicht gläubig sind in unserem Sinne, beten ja nun nicht den Teufel an. Das ist ja nun so das ganz Krasse, das ganz Pure. Aber worum es dem Teufel geht, ist es, unser Vertrauen weg von Gott zu locken. Dazu müssen wir übrigens nicht unsere Religion ändern. Er kommt nicht und sagt, du, dann werd besser Muslim oder werd dann besser Buddhist oder werd dann besser Atheist. Das ist gar nicht so typisch. Nein, wir können schon bei unserer Religion, wir können schon bei unserem Glauben im Sinne so von Dogmatik, können wir schon bleiben. Wir können die Gemeinde weiter lieb haben und so weiter. Aber das, wovon du erwartest, das, wohin du dein Vertrauen setzt, das fängt an so ganz allmählich sich zu ändern. Und Jesus antwortet so klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Im Alten Testament gibt es einen König und der ist ein bärenstarkes Beispiel für das, was ich heute so sage. Ich habe mal seine Geschichte diese Woche gelesen und das hat mich so angesprochen und das hat mich so neu angespornt. Ich habe euch eine kleine Hausaufgabe mitgebracht. Wenn ihr diese Woche mal ein bisschen Bibel lesen wollt, dann schlage ich vor, liest doch mal 2. Chronik, die Kapitel 14 bis 16. Da wird die Geschichte erzählt von einem König Asa und die finde ich hochinteressant und sehr, sehr lehrreich. Asa war ein toller König, das muss man als erstes sagen. Ein richtig toller König. Er predigt, seine Botschaft ist, bedingungslos auf Gott zu vertrauen. Und wie das bei jungen Leuten oft so ist, das kommt mit einer Leidenschaft, das kommt ohne Rückhalt, das kommt ohne sich abzusichern. Wir vertrauen Gott 100%. So richtig, richtig krass. Vorher gab es viele Könige, die haben den Götzendienst zugelassen. Ja, doch andere Götter zu anbeten, haben sogar den Götzendienst gefördert oder praktiziert. Asa war ganz anders. Das war sein richtiger Revoluzer. Aber Asa war jemand, der hatte sein Herz so ganz klar bei Gott. Unser Gott, kein anderer Gott, keine anderen Götter neben ihn haben. Wir werden dem Teufel nicht erlauben, unseren Glauben zu ersetzen, nicht mal im Ansatz. Er bekämpft die Götzen so entschieden, nur Jahwe soll vertraut werden. Und seine Oma, das war so quasi die First Lady in Israel, kann man so sagen, ne? Die hatte einen unglaublichen Status als Königin-Oma, die hatte abgesetzt. Warum? Ja, weil sie ein großes Götzenbild gebaut hatte und das lässt er sogar zerstören. Das heißt, dieser Kerl geht skrupellos auch über Beziehungen hinweg. Ja, also immer im positiven Sinne. In seinem einen Anliegen, hier wird nur Gott vertraut. Götzen kommen radikal weg und man sieht seinen Erfolg. Gott segnet das ungeheuerlich. Er erringt grandiose Siege über die Feinde, dieser kindliche Glaube an Gott. In auswegslosen Situationen steht Gott ihnen bei und sie gewinnen, gewinnen, gewinnen. Man sieht, hier ist eine Nation unter Gott. Hier ist das Volk Israel. So hat Gott sich das vorgestellt, dass sie ihm vertrauen. Er würde ihr Gott sein. Sie würden ihm ganz alleine vertrauen und er würde für sie sorgen und er würde ihnen Sieg schenken über die Feinde. Und es lief wie am Schnürchen. Eine tolle Zeit. Dann wurde Asa etwas älter. Und auf einmal finden wir eine Geschichte, die mich dann anfangs so ein bisschen irritiert hat. Bin ja auch ein bisschen älter. Und dachte, ja, aber was soll denn hier verkehrt sein? Nämlich, es gibt wieder mal eine schwierige militärische Situation. Sie stehen vor einer Auseinandersetzung. Und er geht ein Bündnis ein mit einem anderen König. Er geht ein Bündnis ein. Ganz normaler Vorgang. Dann kommt der Prophet zu ihm, ein Prophet, den Gott gesandt hat, und sagte, du, das war völlig falsch, du hättest Gott vertrauen sollen. Da habe ich mir das erste Mal gewundert. Und dann steckt Asa, der König, den Propheten in den Knast. Da habe ich mir das zweite Mal gewundert. Also ich konnte beides nicht so gut verstehen. Ja, den Mann so zu unterdrücken, ins Gefängnis zu stecken, warum bist du so angefressen, Asa? Was ist denn jetzt das Thema? Guck mal, wo du herkommst, guck mal, was du erreicht hast, guck mal, wie Gott dich bestätigt hat. Aber dann auch die Botschaft des Propheten, hättest Gott vertrauen sollen. Meine Güte, Gott segnet auch Bündnisse. Darf ich mal an das Bündnis von Mann und Frau erinnern? Nein, das brauchst du gar nicht. Wenn du mir wahrlich vertraust, brauchst du keinen Ehepartner. Vertrau mir ganz alleine, dann brauchst du keine Bündnisse einzugehen. Nein, das ist ja nicht die Realität. Wir gehen ja Bündnisse ein. Das Volk Israel hatte einen Bund mit Gott, 12 Stämme. Das basierte doch alles darauf, dass man Bünde eingegangen war. Gott segnet doch Bünde, auch menschliche Bünde. Wo ist denn das Problem, bitteschön? Und dann ein bisschen später, wenn man weiterliest, dann habe ich es dann verstanden, nämlich am Ende seines Lebens. Da heißt, und dann habe ich auch verstanden, was sich geändert hatte in seinem Herzen. Dann heißt es hier in 2. Chronik 16, in Vers 12 bis 13, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königsreichs. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung. Ah, ich glaube, jetzt habe ich doch ein bisschen verstanden. Was soll denn hier gesagt werden? Soll hier gesagt werden, wer Gott vertraut, sollte nicht zum Arzt gehen? Nein. Ich habe schon mal im Laufe meines Lebens ein paar Freunde gehabt und Menschen kennengelernt, die waren so turbo-charismatisch unterwegs. Gott ist mein Arzt, er heilt mich. Ich brauche keinen Arzt, ich muss da nicht hingehen. Ich mache das alles ganz mit Gott aus. Nun, wir wissen, das ist nicht, worum es geht. Nein, Quatsch, es geht nicht darum, dass wir keinen Arzt dürfen, sondern es geht darum, dass wir in allem wirklich Gott vertrauen, egal was wir machen. Wir können auch schon mal ein Bündnis eingehen, aber für den Sieg vertrauen wir Gott. Vielleicht werden wir in unserem Leben auch mal einen Therapeuten brauchen, Physio oder Seele. Aber für alles vertrauen wir Gott. Vielleicht müssen wir mal den Weg zum Arzt antreten. Das mag alles sein, das mag alles Teil unseres Lebensweges sein. Und wunderbar, dass es diese Dinge gibt. Aber in alledem vertrauen wir Gott. Das ist der springende Punkt. Und das hatte sich bei Asa geändert. Das Bündnis war nicht das eigentliche Problem. Und dass er zu den Ärzten ging, war nicht das eigentliche Problem. Sondern, dass er in dieses Bündnis glaube. Sein Glaube war ersetzt worden. Dieser Glaube, der dieses Volk so nach vorne gebracht hat, der so ein Segen war, der so viel Sieg gebracht hat, der das Land zu einer Blütephase gebracht hat, der war irgendwie, hatte der Teufel das geschafft, das zu ersetzen. Er glaubte jetzt an Bündnisse, an politische Bündnisse und er glaubte jetzt mehr an die Ärzte. Das heißt, es ist doch völlig okay, alle Mittel dieser Welt zu benutzen. Wenn hier jemand durch ein Mikrofon spricht oder singt, ist das eine feine Sache. Da muss er nicht so brüllen. Dann wird er nicht heiser. Es gibt tolle Sachen, die wir gebrauchen dürfen, auch um Gemeinde zu bauen. Aber die Frage ist, darum geht's, in wen und worauf vertrauen wir wirklich? Und das ist der Grund, warum Gott uns auch in die Wüste hineinführt. In der Wüste lernen wir Vertrauen. An keinem Ort lernen wir so zu vertrauen und aus Gottes Hand zu leben, wie in der Wüste. Und ganz wichtig ist, wenn die Wüstenzeit zu Ende ist, bitte weitermachen. Bitte weitermachen. Alles das, was du in der Wüste gelernt hast, nämlich ganz Gott zu vertrauen. Was soll Jesus machen in der Wüste? 40 Tage gehungert, er hat nichts zu essen. Wir lesen im Evangelium, später kommen die Engel und dienen ihm. Ja, Gott wird ihn wieder versorgen. Aber Gott lässt diesen Engpass zu. Und alles, was er jetzt hat, ist sein Vertrauen in Gott. Das ist, was wir in der Wüste lernen, Gott zu vertrauen, bis Gott für uns durchkommt. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn die Wüstenzeit vorbei ist. Da üben wir das. Aber es ist eigentlich für unser ganzes Leben bestimmt. Und das ist der springende Punkt. Und vielleicht können wir uns ja auch die eine oder andere Wüste ersparen, wenn wir gut darauf achten, dass das wirklich seinen Sitz auch in unserem normalen Leben hat. Nochmal zurück zum Volke Israel, wie sie in der Wüste gewandelt sind und wie sie dort von Gott versucht wurden. 40 Jahre lang. Und dann heißt es am Ende dieser Zeit in Josua 5, Vers 12. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israel kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie vom Ertrag des Landes Kanaan. Ui, was war denn da passiert? Was ist denn Manna? Nun, Manna ist dieses Brot, das vom Himmel fiel. In der Wüste kannst du nicht säen, kannst du nicht ernten, in der Wüste verreckst du oder du hast einen Gott, der dich versorgt. Und sie haben diesen Gott, der sie versorgt, in der Wüste, immer wieder, übernatürlich mit Wasser. Und wenn sie nichts zu essen hatten, dann fiel dieses Manna vom Himmel. Sie waren das schon richtig gewohnt, aus Gottes Hand versorgt zu werden und das Manna vom Himmel fällt. Und jetzt kommen sie in dieses verheißene Land. Jetzt sind sie endlich da und das Manna hört auf. Was haben sie falsch gemacht? Hätten sie vielleicht besser in der Wüste bleiben sollen? Ich meine, war doch immer so schön. Dieses Leben aus dem Übernatürlichen, dieses Leben von dem Manna. Nein, jetzt gingen sie zur Arbeit. Sie haben gepflügt, sie haben gesät und sie haben geerntet. Und sie haben das gegessen, was sie geerntet haben. Aber die Botschaft Gottes war, bitte nehmt auch das aus Gottes Hand. In der Wüste haben wir eins geübt. Im Engpass, nämlich Gott zu vertrauen, nämlich unsere ganze Erwartung in Gott zu setzen. Das war der Sinn der Wüste, das sollten wir lernen. Und jetzt im verheißenen Land ist es völlig okay zu säen und zu ernten. Ja, ich will es sogar. Ich weiß nicht, ob es im verheißenen Land in den ersten Jahren so ein paar Turbo-Fromme gab, die gesagt haben, nee, tut mir leid, das ist für mich alles Götzendienst. Ich sitze in diesem verheißenen Land unter dem Baum und irgendwann wird das Manna schon wiederkommen. Und die Botschaft ist, Baby, du hast da was ganz falsch verstanden. Du darfst jetzt dein Popo mal in die Gänge kriegen und du kannst jetzt mal mit auf den Acker kommen. Wir werden nämlich hier säen und wir werden ernten und wir werden hier Viehzucht machen und wir werden hier Dinge tun. Wir werden arbeiten. Wir werden den zehnten Teil immer Gott präsentieren als ein Bekenntnis, dass wir wissen, dass das nichts anderes ist als Manna. Dass auch das mit seinem Segen zu tun hat. Dass wir immer noch völlig abhängig sind von ihm, auch wenn wir ganz normal zur Arbeit gehen und diese Dinge tun. Wir sind nicht hier, um uns auszuruhen nur, sondern wir sind hier, um gewisse Dinge zu tun, in der Realität dieses Landes anzukommen. Und Gott wird das segnen. Also nimm das bitte mit. Der Teufel möchte in diesen Versuchungen unseren Glauben ersetzen. Er möchte, dass wir an andere Dinge glauben. Ja, er möchte, dass wir an die Psychologie glauben. Er möchte, dass wir an Gesundheit durch was weiß ich welche Pillen glauben. Er möchte, dass wir unseren Glauben ganz woanders haben und da unsere Erwartung haben. Und so sehr es okay ist, all diese Dinge, vielleicht gar nicht nur okay, sondern vielleicht sogar richtig und wichtig ist, diese Dinge zu tun und diese Wege zu gehen. Aber wo ist unser Glaube? Wem vertrauen wir für alles in unserem Leben, für unsere Versorgung, für unsere Gesundheit, für unseren gesamten Lebensweg? In der Wüste lernen wir Vertrauen. Und bitte, das ist, was Gott sagt, mach doch nach der Wüste weiter, wenn du in deinem verheißenen Land bist. Dann geh säen und dann geh ernten und dann tu all diese Dinge. Aber lass dein Glaube nicht im Acker sein. Lass dein Glaube nicht an dein eigenes Säen und Ernten sein, sondern vertraue weiter Gott, der dich in dem Allem versorgt. Das ist die zweite Versuchung, den Glauben zu ersetzen. Und dann kommen wir hier zu einer dritten Versuchung Jesu und die nenne ich mal die Versuchung, den Glauben zu missbrauchen. Und wie das zusammenhängt, werde ich gleich erklären. Aber zunächst mal lesen wir noch einmal Lukas 4, die Verse 9 bis 12. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, man achte mal drauf, der Teufel zitiert jetzt die Bibel. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder antwortet er aus dem 5. Buch Mose, aus dieser Wüstenzeit: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was war denn jetzt hier die konkrete Versuchung? Nun, die Versuchung, ich beschreibe sie mal so. Der Teufel sagt: Dann hol dir doch dein Reich von Gott. Er hatte ihm das ja gerade angeboten, dass er das Reich auch von ihm kriegen könnte. Ist Jesus nicht darauf eingegangen. Jetzt sagt der Teufel: Dann hol dir doch dein Reich von Gott. Aber Gott hat dir doch Sachen verheißen, dann pack ihn jetzt bei seinen Verheißungen und zwing Gott dazu, sich endlich zu zeigen hier in der Wüste. Zwing Gott dazu, sich endlich zu zeigen in deinem Leben. Nimm die Sache selbst in die Hand und sitz hier nicht rum und wart auf Engel. Tu was. Zwinge Gott, ein Wunder zu tun. Gott muss doch zu seinen Verheißungen stehen, oder? Heißt doch immer, dass Gott zu seinem Wort steht. Nimm Gott beim Wort und zwing ihn jetzt, etwas zu tun. Nimm eine Abkürzung. Du kannst dieses Königreich bekommen über die ganze Welt, was deine Berufung ist, was deine Vision ist, was Gott dir verheißen hat. Aber wieder, spar dir doch das Kreuz, sondern so ein paar spektakuläre Stunts, wo Gott dann eingreift und dann alle sehen, wer du bist. Alle sehen dann, dass du der Messias bist. Und Gott hat das doch verheißen. Gott muss das doch machen. Spring runter von der Zinne des Tempels. Und dann werden die Leute sehen, wie dann die Engel kommen und dich auffangen und dass du nicht zu Schaden kommst. Und alle wissen dann Bescheid. Einige Jahre später, kurz bevor Jesus den schwersten Weg seines Lebens gehen würde für uns alle, nämlich diesen fürchterlichen Tod am Kreuz für die Sünde und die Schuld der Menschen, deswegen war er gekommen. Das ist sein Weg zur Königsherrschaft über diese Welt. Da betete er in einem Garten und sagt diese Worte, die eine unglaubliche Richtung für uns alle sind. Diese Worte sollten in unserem Herzen leben wie ein Kompass. Es sollte unser aller Gebet sein, immer wieder. In Markus 14, Vers 36 betet Jesus: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Drei Dinge, Jesus nennt ihn Abba Vater. Im Judentum seiner Zeit, der Name Gottes war so heilig, man hat ihn niemals ausgesprochen. Ja, kleine interessante Sache zu wissen, in der Synagoge, wenn jemand dran war, die Schrift vorzulesen und dort stand der Name Gottes Jahwe, dann hat der Vorleser Adonai gesagt. Er hat den Namen nicht ausgesprochen. Alle wussten, was da stand. Ja, so ein kleiner Insider. Aber er hat grundsätzlich Adonai gesagt. Er hat diesen Namen nicht ausgesprochen. Du sollst den Namen nicht unnütz gebrauchen. Der Name Gottes ist so heilig, dass der Jude sich nicht getraut hat, ihn auszusprechen. Jesus sagt Papi. Abba. Das ist eigentlich ein aramäisches Wort, das so eingehebräischt wurde. Jesus nennt ihn Papa. Abba, Vater. Also diese Liebesbeziehung, Gottes Liebe zu ihm und dass er der geliebte Sohn war, dass Gott Freude an ihm hatte, das stand nicht in Frage. Alles ist dir möglich. Hier ist der Glaube an die Allmächtigkeit Gottes. Gott, du kannst alles tun. Ich bin auf dem Wasser gegangen in deiner Kraft. Ich habe Wasser in Wein verwandelt. Ich habe Brot und Fisch vermehrt. Ich habe all das gesehen. Ich habe gesehen, wie die blinden Augen sich geöffnet haben, wie die Tote wieder gingen. Ich habe all das gesehen, was du durch mich tun konntest. Und jetzt hier meine Frage. Muss das wirklich sein, dieser schwere Weg? Können wir nicht lieber irgendein Wunder tun? Wunder sind irgendwie auch cooler. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Ich will mal sagen, so unsere innere Haltung in der Christusnachfolge wird hier auf den Punkt gebracht, ja, auf engstem Raum. Aber diese liebevolle Beziehung, die ist alles möglich. Dieser totale Glaube, das Vertrauen in ihn und dann diese völlige Hingabe an das, was Gott will. Was für ein Vorbild. Jesus antwortet dem Teufel hier bei dieser Versuchung und gibt ihm die gleiche Antwort, die auch damals das Volk Israel hätte geben sollen in der Wüste. Und hier in 5. Mose 6, Vers 16, da zitiert er ja, da heißt es, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Bei Massa. Das war auch so eine interessante alttestamentliche Geschichte, die ganz genau hierzu auch passt. Sie waren in der Wüste und wieder mal gab es kein Wasser. Und wieder mal fangen sie an zu murren und zu meckern und sich zu beklagen. Und sie streiten mit Mose. Ja, Mose fürchtet sogar um sein Leben. Mose spricht zu Gott und sagt, das fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Sie wollten Gott und sie wollten Mose erpressen. Sie haben gesagt, ihr habt uns hierher gebracht, jetzt tut gefälligst ein Wunder. Wir verlangen jetzt, dass ihr ein Wunder tut. Und sie bedrohen sogar, Mose hat Angst um sein Leben in dieser Situation. Und wir lernen, Gott handelt gerne für uns. Und er hat sie auch dort in dieser Situation trotz ihrer Sünde errettet. Er hat sie versorgt, er hat sie weitergeführt. Sie kamen ins verheißene Land. Gott handelt gerne für uns. Ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der eingreifen kann. Du darfst ihm vertrauen. Er versorgt gerne, er handelt gerne für dich. Aber wir werden niemals über Gott verfügen. Und auch seine Verheißungen, die wir glauben dürfen, die wir verinnerlichen dürfen, sind trotzdem kein Verfügen über Gott, sondern Gott bleibt souverän in seinen Wegen, die er mit uns geht, ob wir die verstehen oder nicht. Und das ist manchmal wirklich, wirklich vielleicht schwer für uns. Und das lernen wir in der Wüste. So wie wir unsere Kinder versorgen mit allem, was gut und richtig für sie ist. Und jeder von euch, der Kinder hat oder der mal Kind war, der weiß, dass es manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt, was denn jetzt gut und richtig wäre, was die Eltern denn jetzt mal locker machen sollten, oder? Da ist man nicht immer einer Meinung. Da sehe ich den 2,5-Jährigen bei Aldi an der Kasse, der sich hinschmeißt und um sich schlägt und den Laden zusammenbrüllt, die Mama hat Nein gesagt. Warum? Weil sie eine schlechte Mutter ist, Rabenmutter, die ihr Kind verhungern lassen will? Nein, weil sie der Meinung ist, dass 17 Lollis an diesem Tag jetzt erstmal gereicht haben. Sie ist der Meinung, das hat jetzt erstmal gereicht. Es geht ja auch um die Zähne, es geht ja auch um die Gesundheit. Und da gibt es dann so Meinungsverschiedenheiten. Ich erinnere mich sehr gerne an eine Begebenheit vor vielen Jahren. Ich war als Referent auf einer großen Jugendkonferenz in Süddeutschland und habe meine Tochter mitgenommen, die Hanna, die war damals 13. Und habe dann dort gepredigt, eine super tolle Konferenz, hat richtig Spaß gemacht mit den jungen Leuten und dort predigen zu dürfen. Und auf der Rückfahrt sagte Hanna zu mir im Auto, habe ich nie vergessen, die sagte, ach, diese ganzen Leute kommen zu mir, diese Teenies und sagen, oh, dein Papa ist so cool. Ich sage, und, was sagst du? Sie sagt, naja, ich habe denen gesagt, ich sage euch mal, wie cool der ist. Ich bin 13 und ich darf doch nicht meinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. So cool ist der. Gibt es schon mal, ne, diese Meinungsverschiedenheiten. Ne? Eltern versorgen und Eltern lieben und Eltern, aber es gibt schon mal dieses, wann denn jetzt was zu passieren hat und was denn jetzt für mich gerade richtig ist. So, und Gott handelt gerne für uns, das dürfen wir wissen. Aber wir verfügen niemals über ihn. Und diese Versuchung, den Glauben zu missbrauchen, ist die Versuchung, über Gott zu verführen, quasi Gott zum Handeln zu zwingen. Und das ist eine interessante Spannung. Ich finde, gerade die letzten beiden Versuchungen, die versteht man am besten, wenn man sie so ein bisschen gemeinsam betrachtet. Was wir uns vorhin angeschaut haben, ist dieser Gedanke, den Glauben zu ersetzen. Das heißt, nehmen wir mal meine Gesundheit. Jeder von uns möchte gerne gesund sein. Worauf vertraue ich denn? Nun, ich kann Ärzten vertrauen, gehe jedes Jahr zur Vorsorgeuntersuchung und bin immer da, lass mich abchecken und so weiter. Ich vertraue den Ärzten, ich vertraue dem Sport, ich habe genug Bewegung, ich laufe oder ich habe meinen Heimtrainer oder ich, was man halt so macht, fahre Fahrrad. Meine Ernährung ist ganz, ganz wichtig, nur Bio und genau abgewogen und was ich wann esse und natürlich dann noch die Nahrungsergänzungsmittel. Das kann ja alles zu einem Ersatzglauben werden, oder? Ja? Ich sage nicht, dass das schlecht ist, ganz im Gegenteil, ich nutze vieles davon. Aber ich kenne auch die Gefahr, dass es zu einem Ersatzglauben wird, dass es so eine Art Fitness-, Jugend- und Gesundheitskult wird. Ich werde 130 Jahre alt, weil ich mache alles richtig. Ich laufe und ich schluck die Pillen und ich esse das Richtige und ich gehe immer zum Check-up und dass mein gesamtes Glauben und Vertrauen darin ist. Dass mein Glaube ersetzt wird. Das ist, was der Teufel will. Und wenn er das nicht schafft, dann will er, dass wir den Glauben missbrauchen. Dann sagen wir, oh, ich vertraue Gott für meine Gesundheit. Lass diese Idioten da mal um den Stausee laufen. Freund von mir sagt immer, ich esse, was mir schmeckt und ich sterbe, wann Gott will. Ja, kann man so sehen. Ne? Kann man sehen. Merkt ihr, ist genau das Gegenteil. Hier wird der Glaube ersetzt durch etwas anderes, worin jetzt mein Vertrauen ist. Und hier wird jetzt der Glaube missbraucht. Nein, ich muss nicht säen und ernten. Ich setze mich unter den Baum und lass mir gut gehen. Das Manna wird schon wieder kommen. Ich vertraue Gott für meine Gesundheit. Ich gehe überhaupt nicht zum Arzt. Was soll ich da in der Vorsorge? Ich mache auch keine Ruhepausen, wovon die immer reden. Ruhepause, Ruhepause. Ich vertraue einfach Gott. Und auch das mit der ganzen Ernährung ist mir alles zu stressig. Gott hat uns auch Pommes geschenkt, meine Güte, das muss doch auch reichen. Und ich sterbe, wann er will, das steht sowieso schon fest, wann ich sterbe, wann er mich heimholt. Das ist alles schon beschlossene Sache und so weiter. Und da muss ich mich um diesen ganzen Gesundheitskram nicht kümmern. Ist das andere Extrem. Dann ist man so ein bisschen, dann erinnere ich mich so ein bisschen an manche meiner Gebete, so als Viertklässler. Es gab eine Erdkundearbeit und dann auf dem Weg nach Hause hat man so ein ganz komisches Gefühl. Natürlich hat man nicht gelernt, kein bisschen gelernt vor der Arbeit. Und dann gibt es so Gebete wie, Herr Jesus, du bist doch allmächtig. Bitte schenk, dass London die Hauptstadt von Frankreich ist. Es ist dir doch alles möglich. Lass es so sein. Ne? Den Glauben missbrauchen. Paulus sagt den Leuten in Thessaloniki, eine Gemeinde, da gab es etliche, die haben nicht gearbeitet. Die haben gesagt, ach, Jesus kommt bald wieder und wir beten jetzt nur noch und wir lassen uns gut gehen und wir haben andere Sachen und so arbeiten gehen ist nicht so unser Ding und die Geschwister, die sowas machen, die versorgen uns dann mit und so. Und Paulus sagt ihnen nicht, super, Jahwe Jireh ist euer Versorger, das habt ihr verstanden. Nein, er sagt ihnen, wenn ich arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja? Wir müssen Dinge tun. Wir müssen dieses Leben ganz normal leben. Wir müssen säen und wir müssen ernten. Und trotzdem unterscheidet uns etwas, nämlich wir tun all dies im Vertrauen auf Gott. Das ist der Grund, warum wir beten, warum wir vielleicht auch vor dem Essen beten. Weil wir sagen, Herr, wir nehmen das aus deiner Hand. Wieso aus seiner Hand? Du hast doch gearbeitet, du hast dir das doch verdient. Nein, ich nehme alles aus seiner Hand. Dass ich arbeiten konnte, dass ich einen Job habe, dass ich gesund bin, dass ich etwas gelernt habe, dass das alles möglich ist. All das nehme ich aus seiner Hand. Dass wir das nicht gegeneinander ausspielen lassen. Dass wir unseren Glauben niemals ersetzen lassen, so wie der König Asa, der so gut unterwegs war und dann seinen Glauben einfach ersetzt hat. Und dass wir niemals den Glauben missbrauchen und denken, dass wir Gott zwingen können, sondern dass das, was wir tun, dass wir Dinge tun, die Gott dann segnen kann. Also mein Fazit ist aus diesen Gedanken, erstens, Gott will, dass wir ihn alleine anbeten und alles von ihm erwarten. Das kannst du mitnehmen, so darüber nachdenken. Gott will, dass wir ihn alleine anbeten und alles im Leben, unser Glück, unsere Gesundheit, wie lange wir leben, unseren Erfolg, alles sollen wir von ihm erwarten. Er ist unser Vater, er ist unser Versorger. Und das Zweite ist, Gott will, dass wir verantwortlich leben. Er hat Saat und Ernte gesetzt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und er möchte, dass wir uns aufmachen, dass wir unseren Glauben nicht als Entschuldigung missbrauchen, sondern dass wir verantwortlich leben und die Verantwortung übernehmen im Vertrauen auf ihn. So dieses Zusammenspiel. Jesus fällt nicht rein auf den Teufel in der Wüste. Es läuft in dieser Wüstenzeit anders als beim Volk Israel viele Jahre zuvor. Und das ist gut so. Und das ermutigt uns. Ich weiß nicht, wer von euch gerade in einer Wüste steckt oder durch eine Wüste geht, aber es ermutigt uns, nicht drauf reinzufallen. Gott ist gut. Wir bleiben bei ihm und wir vertrauen ihm ganz alleine. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten. Und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sind unterwegs mit dir. Du bist unser Gott. Aber du bist auch unser Bruder. Herr, das werden wir nie bis zum Schluss verstehen. Das macht uns so reich, dass wir keinen Gott haben, der weit weg ist, der nicht verstehen könnte, was Menschlichkeit bedeutet. Herr, der Teufel kommt, versucht uns, um unseren Glauben zu zerstören. Du führst uns in die Wüste, um unseren Glauben zu stärken. Damit wir stärker werden, damit wir unverführbar werden, damit deine Regierung in uns und durch uns immer realer wird und das Licht in dieser Welt immer heller leuchtet. Wir bitten dich an, Herr Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn. Wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Heiligen Geist, für dein Wirken unter uns. Herr, und alle die, die jetzt hier zuhören und jetzt im Gebet vor dir versammelt sind und die vielleicht gerade in einer ganz schlimmen Wüste sind, die vielleicht sagen, ach Uwe, du hast ja keine Ahnung, wie schrecklich das gerade ist in meinem Leben, was ich gerade durchzustehen habe. Herr, danke, dass du auch ein Tröster bist. Heiliger Geist, dass du der große Tröster bist. Und dass du uns Mut machst, durch dein Vorbild und durch dein Wort dran zu bleiben, dir zu vertrauen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Amen.